Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Folge 76 Worum Podcast. Liebe, Glaube, Hoffnung steht als Stempel oben drauf. Ihr seht mich vor allem in vorzüglicher Fußballlaune, wie auch anders nach dem zweiten Sieg in Folge, dieses Mal bei Jahn Regensburg, immerhin dem Tabellendritten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es meinem Lieblingsbuddy Thomas genauso geht. Grüß dich.
Hallo Jan. Ja, Fußballlaune ist gut, ne, würde ich sagen.
Ja, du, lange nicht mehr ein Euphoriegefühl aus dem einen ins andere Wochenende retten und fortsetzen können. Insofern, der Titel, den du vorgeschlagen hast, meine Idee war ja etwas eindimensionaler mit Hoffnung. Du hast dann die poetischere Variante gewählt. Auch da finde ich mich sehr drin wieder, denn Hoffnung ist für mich in der Tat einer der Aspekte, der ganz groß auf dem Projekt Werder Bremen gerade draufsteht. Aber da tauchen wir nachher nochmal mit ein. Erstmal bleibt der Blick aufs Spiel in Regensburg und das hat mich zutiefst glücklich gemacht, muss ich sagen. Wie geht's dir denn damit?
Ja, mir ging's ähnlich. Ich wollte noch eben sagen, also krass fand ich, dass wir beide unabhängig voneinander auf diese Hoffnung oder Glaube, Liebe, Hoffnung, dass das nicht aufeinander aufgebaut hat in der Ideenfindung, sondern dass wir das beide im Kopf hatten, das ist ein bisschen unheimlich.
Ja, man könnte sagen Brüder im Geiste oder aber auch einfach vermuten, vielleicht liegt es auch einfach auf der Hand.
Ja, das kann auch sein.
Um das Ganze mal etwas zu entmystifizieren. Ja.
Schwestern im Geiste. Ja. Nein, also ich muss wirklich sagen, das Schöne an diesem Regensburg-Spiel war, dass wir ja nicht nur diese gute Leistung gegen Aue bestätigt haben, sondern auch noch was drauflegen mussten.
Ja, und das auch getan haben, ne?
Das weniger nach Gala aussah zwar, aber ja. Ich glaube, ein noch wichtigerer, noch größerer Sieg war.
Ja.
Auch wenn es am Ende noch gewackelt hat, ja, mit der Abseitsentscheidung.
Ja.
Aber man wirklich sagen kann, da war nicht nur eine Bestätigung, sondern da war eine Steigerung und wenn ich jetzt drüber nachdenke, hast du recht, da ist es dann zum Titel irgendwas mit Hoffnung, ist es nicht mehr allzu weit.
Ja, aber das liegt natürlich auch an den ganzen Rahmenumständen, die wir das letzte Mal schon mehr noch als Schuss in den Nebel irgendwie verkauft haben und vermutet haben. Aber dass die Mannschaft es halt dann doch so eindrücklich auch bestätigt, weil ich muss auch sagen, ich hatte ehrlicherweise gehofft, dass Werder das Spiel gewinnt und wir auf eine Mannschaft treffen, die halt einfach auch auf der Tendenz der letzten Wochen, die ja wirklich haben jetzt mehr Spiele verloren als gewonnen in den letzten Partien, dass wir da auf eine Mannschaft treffen, die halt einfach ein bisschen verunsichert ist. Und das war ja nun überhaupt nicht so. Also wir sind ja wirklich auf eine Mannschaft getroffen, die ja richtig stark war, ne? Die offensiv gepresst hat, die einfach nie locker gelassen hat und sich da umso mehr nochmal so zu behaupten, wie Werder das getan hat, das fand ich schon sehr beeindruckend. Und da war dann aus der Hoffnung auf die Hoffnung war dann die Bestätigung. Es ist Hoffnung da. hat mir wirklich von Anfang bis Ende gut gefallen unter den gegebenen Umständen, mit wirklich, was das Wetter anging, leere Ränge und das Spiel wirklich angenommen. Und sich dann auch wirklich, ne, und darüber haben wir ja auch dann direkt nach dem Spiel schon einmal kurz gesprochen, sich auch von diesem Gegentreffer nicht runterziehen zu lassen, ne, sondern da den Kopf oben zu behalten und so, wirklich bärenstark.
Ja, muss ich auch sagen, und zwar also Hut ab Jan Regensburg, ne, ich glaube schon während des Spiels mal geschrieben, das ist irgendwie so, Regensburg ist in diesem Jahr so das Freiburg oder das Union Berlin der zweiten Liga.
Ja.
Ja, das ist so unglaublich kacke, gegen die zu spielen,
ja,
weil die so von der Mentalität so auftreten, wie sich das eigentlich jeder Fan von seinem Team wünscht.
Ja, genau.
Ne? Also wirklich griffig sind und giftig sind und so.
Ja. Und früh pressen und so, ne? Also auch wirklich,
ja.
Und auch nicht gewillt sind, irgendwie die Ergebnisse der letzten Spiele in ihren Kopf einsickern zu lassen und dann irgendwie komplett die Mentalität zu kippen im Team.
Ja.
Sie haben sich wirklich richtig dagegen gestemmt, ne? Man muss auch sagen, einfach, ey, die haben ja auch wirklich viele Leistungsträger nicht dabei gehabt, ne? Also den Janik das Beste, der nicht dabei war, der Otto, der gesperrt war.
Ja.
Und haben trotzdem immer noch so gute Spieler auch auf dem Platz gehabt, ne? Auch diesen geliehenen Sing von Bayern,
ja.
Der das zweite Tor noch gemacht hat. Auch bärenstarkes Spiel gemacht, ne?
Ja.
Und Entschuldige.
Nee, du.
Umso mehr einfach wirklich auch beeindruckend, wie stabil Werder innerhalb kürzester Zeit da jetzt auch geworden zu sein scheint. Das fand ich wirklich, ja, wirklich gut.
Ich habe wieder die Pressekonferenz gesehen, direkt nach dem Spiel. Und
ja.
Ich finde das immer ganz gut, weil da die beiden Trainer unter sich, ne, praktisch, also wie in der Kneipe sitzen da mit ein paar ausgewählten Journalisten. Ja, so gibt es da irgendwie zwei Fragen, Mittelbayerische Zeitung und Deichstube.
Ja.
Und dann sagen alle, schönen Abend. Ja, ja. Ist so. Aber in ihrer ersten nackten Analyse, ja, wenn da nur die beiden Trainer sitzen, ist das halt immer sehr ehrlich. Ne?
Ja, das
und,
stimmt. Ja.
Da war also bei beiden Respekt rauszuhören und auch, was halt gleich zu Anfang, was Regensburg auch so stark gemacht hat, Ole Werner sagte, wir haben die in Nuancen anders erwartet.
Mhm.
Ja,
hat
also Regensburg hatte nicht nur das Potenzial und die Einstellung, uns weh zu tun, sondern auch das Vermögen, ja, auch die Kompetenz, das zu tun. Und Ole Werner sagte, dass wir haben die zu Anfang ein bisschen in Nuancen anders erwartet und das hat uns überrascht. Und da haben die wirklich aufgedreht mit ihrem Pressing. Das hatten wir jetzt so, ich glaube, da ging es darum, dass sie über links sehr stark gepresst haben.
Mhm.
Ne? Und er meinte, ich bin noch nicht lange genug da, um da gleich irgendwie mit drei klaren abgesprochenen Handzeichen von außen drauf zu reagieren.
Mhm.
Ne? So, ich hatte da so Otto Rehhagel im Kopf, weißt du, wie er vor 30 Jahren drei Finger links, zwei Finger rechts und ein Finger in der Nase,
ja,
ne, und dabei durch die Zähne gepfiffen und dann wusste Rune Bratzit, wie er die Leute hinten stellen musste, ja, weißt du? So, das ist halt noch nicht eingespielt, sagte er, und deswegen hat die Mannschaft halt ein bisschen gebraucht, um sich zu fangen, auch nach dem 0-1 zu fangen, aber wir waren uns halt irgendwie alle einig, wir bewahren die Ruhe, spielen unseren Stiefel runter. Und das war ja wirklich, dann fand ich beeindruckend, wie sie in der ersten Halbzeit das Spiel gedreht haben, ja, in den Griff bekommen haben und geduldig immer weiter nach ihrem Matchplan nach vorne gespielt haben und dann halt auch verdient ausgeglichen haben.
Ja, und ja,
es gab ja schon ein paar ähnliche Chancen, die so ähnlich, entschuldige, die so ähnlich aussahen oder aufgebaut waren, wie dann das 1-0. Ja, über die rechte Seite. Ich erinnere da an das Ding, das dann am Ende, wo das Büttenkurt mit der Hacke weiterleitet, ne, den Duckstand drüber schießt und so,
ja,
wurde ja auch über die Seite aufgebaut. Und das war wirklich, fand ich beeindruckend, dass sie sich haben nicht aus der Ruhe bringen lassen, sondern, ne, Leo sagte danach auch, ich hatte trotz des frühen 0-1, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass wir das Spiel hier verlieren.
Ja, ja, ne, und was du gerade sagst, das ist ja wirklich auch nicht zu unterschätzen, das darf man auch nicht von der Hand weisen, die Tatsache, dass du das halt eben auch gegen den Tabellendritten spielst, der bislang eine wirklich gute Saison spielt, auch wenn die jetzt gerade die letzten Spiele so ein bisschen geschwächelt haben, aber, ne, und die machen halt genau wie wir gegen Aue, bloß andersrum, machen die halt irgendwie zum bestmöglichen Zeitpunkt, nach 5 oder 6 Minuten machen die das 1-0, was, ich sag jetzt mal einfach, 80% aller Mannschaften in der zweiten Liga erstmal einen Nackenschlag versetzt. So, ne? Und das fand ich dann in der Tat auch wirklich mit das Beeindruckendste, was du gerade gesagt hast. Nämlich so dieses ruhig bleiben, im Kopf bei sich bleiben. Und ich fand auch das, was Leo dann im Interview gesagt hat, das hast du auch auf dem Platz gesehen. Es war wirklich so dieses, ja, komm, egal, wir, das Ding drehen wir trotzdem noch. Ne? Wir haben Zeit, alles gut.
Ich fand also wirklich, Symbolbild, Doppelpunkt, ja, die Reaktion nach dem Ausgleich.
Ja. Von Leo, also, dieses weiter, oder was?
Ja, da keine Spielertraube, kein Jubel, kein auf die Brust klopfen, kein Pavianhügel, ne, sondern holt den Ball aus dem Netz, ja, als hätten sie das 1-3 geschossen.
Ja.
Und er sagt nur so, komm, ne? Also in seinem Gesicht habe ich mich selber gesehen mit dem Wort so.
Ja.
Ne? Jetzt ist er drin, so endlich.
Ja. Und
ne? Hat auch lange genug gedauert, so komm, Fresse halten zurück.
Ja.
War jetzt der Ausgleich.
Ja.
Ne?
Ja.
Während dann beim 3-1, wenn du dich erinnerst, Roger Azaleh wieder der Erste war, der in der Spielertraube verschwand an der gegnerischen Eckfahne.
Die gesamte Ersatzbank war am Start.
So, ne?
Ja. Ja,
das war wirklich beeindruckend, wie professionell, also es war fast so ein bisschen Bayern-like, die dann irgendwie dann doch noch gegen Mainz den Ausgleich schießen.
Ja.
Oder, ne? Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, ja. Was mir aber, weil du es gerade beschriebst und es mir dabei auch nochmal einfällt, ich fand's wirklich bemerkenswert und sag mal, ob du, wie du das einschätzt, ist das schon ein Ole Werner Stempel, aber auch in diesem Spiel wieder so viele Spielzüge, die wie entworfen aussahen. Ne? Also das 1:0 ist in der Tat, finde ich, ein total gutes Beispiel, weil sie da den Ball wirklich wieder zielstrebig, wie mit gelernten Positionen, Anspielstationen
Ja.
zirkulieren lassen und auch dieses, das sieht man ja, finde ich, immer daran, dass der Pass in die Spitze kommt. Füllkrug war es, glaube ich, mit dem Rücken zum Tor, ja. Und anstatt
Ja.
zu gucken, wen er links, rechts, wo er den Ball hinlegen kann, lässt er den Ball nochmal 6 Meter raus aus dem Strafraum klatschen. Und dann kommt von Schmid der Ball raus auf den Flügel zu Agu, der da
Ja.
alle Platz und alle Zeit der Welt für die Flanke hat, ne? Und
Ja.
das ist einfach, das sieht einfach wirklich wie gelernt aus. Und das ist, finde ich, ein ganz krasser Unterschied zu dem, wie wir Werder in den ersten 10, 11 Saisonspielen wahrgenommen haben. Ne,
Ja, okay.
langes Holz und mal gucken, wer ihn vorne festmacht und wenn wir dann schnell genug nachrücken, kreieren wir vielleicht eine Chance. Und jetzt sind es halt wirklich entworfene Spielzüge, die zu Torgelegenheiten führen, ne?
Ja, gut, aber du spielst jetzt natürlich auch mit zwei Kreativspielern,
Ja.
ne?
Ja.
So, im Zentrum. Und in diesem Spiel war Bittencourt jetzt deutlich auffälliger. Ne? Im letzten Spiel war Schmid, ne? Der, ich sag mal, etwas tonangebendere Mann in der Zentrale und dahinter Grosso, der, ja, im Prinzip Mister unauffällig, aber ohne den die anderen beiden
Die Freiheit nicht haben,
nicht
ne?
diese Räume hätten, ne?
Ja,
Genau.
genau. Ja, stimmt. Und Werner sagte das nach dem Spiel auch. Er sagt halt auch, er war in weiten Teilen sogar noch relativ unzufrieden, wie sie es offensiv gemacht haben, weil er halt meinte, ey, ganz ehrlich, wir haben ja noch überhaupt nicht diese Automatismen, die ich will, ne? Er sagte, dass dieser Kader eigentlich offensiv so viel Qualität hat, dass du noch viel mehr gefährliche Abschlüsse generieren musst. So, ne? Und er meinte, du hast halt von Natur aus so eine Dominanz auf dem Platz, also einfach fußballerisch, dass da eigentlich noch
Richtig.
viel mehr bei rumkommen muss, so, ne? Und das
Ja.
zeigt halt auch, wo er hin will, ne? Und da kriege ich ja feuchte Hände.
Ja.
So, wenn er das
Komm
irgendwie
hier, komm hier,
hinkriegt,
ja.
ja, genau.
Ja. Wärm mich dir auf.
Ja,
Nein,
lieber Ole, red
aber
weiter, red weiter.
wobei natürlich jetzt 7 Tore in 2 Spielen jetzt auch nicht so schlecht sind. Und
Ja.
dann natürlich, wenn dann das größte Problem die Chancenverwertung ist, dann, sag ich mal, ist man auch in einer ganz komfortablen Situation voller
Ja.
Hoffnung.
Ja, also in der Kombination Ausbeute, Chancenverwertung darf man sich da sehr gelassen drüber aufregen. Aber muss man dann ja auch mal sagen, also alleine Dux hätte ja noch zwei, drei mehr machen können, so.
Ja.
Ne, das Ding, was er noch was noch die Latte küsst in der ersten Halbzeit, den er rüber jagt, alleine, das war schon, wo ich auch schon dachte, so, nein!
Ja. In der
Ja.
Tabelle sind wir immer noch 9.
Ja.
Ja, aber man sieht nach dem Spiel auch gestern, Pauli in Düsseldorf 1:1, da reißt jetzt doch so ein kleines Loch hinter uns.
Genau,
Ja,
direkt
also
hinter
es
uns,
sieht
ja.
im Moment so ein bisschen danach aus, wenn da nicht noch einer eine Serie spielt oder eine Serie verliert, dass dann 9 Teams um 3 Aufstiegsplätze und 9 Teams gegen 3 Abstiegsplätze spielen, ne? Kann man
Ja.
so ein bisschen sagen. Wie viele Punkte sind dazwischen?
Zwischen uns und Karlsruhe, die allerdings noch spielen, glaube ich, sind es 5. Karlsruhe ist 10., haben
Ja.
21 Punkte. Wir haben
Und
26. Aber ich weiß, ich glaube, ist das so? Karlsruhe spielt heute, glaube ich, noch, oder?
ja, die spielen noch, glaube ich, ja.
Ich schaue mal eben ganz kurz
Und
nach.
dahinter
Ja,
steht
genau.
Düsseldorf. So, vor uns sind noch, also wir zeichnen ein bisschen früher auf als sonst. Es ist Sonntagmittag jetzt.
Genau.
Ne? Aber auch nach oben, das ist nicht viel. Wir haben jetzt Regensburg auswärts geschlagen. Da kann man doch guter Hoffnung sein.
Ja, in der Tat. Zumal ich spätestens jetzt auch einfach fest davon überzeugt bin, dass das Team aus diesem Spiel mitnimmt. Erstens, wir können Spiele drehen, auch gegen Top-Mannschaften aus der Liga. Ja, und zweitens, jetzt kommt langsam wieder so ein Mindset, wo es irgendwie heißt, uns muss man erstmal schlagen. Und ich bin mir sicher, dass wir damit auch nach Hannover fahren. nächsten Sommer.
Ja, wobei Hannover ja auch jetzt echt ein interessantes Spiel ist. Das ist ja dann schon der Rückrundenauftakt.
Genau.
Das Hinspiel, kann ich mich noch dran erinnern, Torschütze Marvin Ducksch, aber für Hannover.
Ja, genau. 1:1 mit Ach und Krach. Und haben wir uns in den letzten 10 Minuten haben wir uns noch 2 oder 3 hundertprozentige gefangen, die dann nur durch Glück und zu viert vor den Ball schmeißen noch vereitelt wurden.
Richtig.
Das weiß ich auch noch. Da sind wir aus dem Saisonauftakt zu Hause im Weserstadion, sind wir rausgegangen mit, puh, zum Glück nicht verloren.
Ja. Stimmt. Und dachten, oh, Hannover wird wohl ein Wörtchen mitreden, ja, um den, genau, Aufstieg.
Genau. Ja, so schnell kann es gehen. Aber wie gesagt, ich fahr ja hin mit Jens und noch ein paar anderen Leuten.
Mhm.
Das wollen wir uns mal angucken, da auch wenn da in der AWD-Arena, heißt die ja nicht nur so? Ja, ne? Da nur wenig Stimmung aufkommt in der Regel. Ich glaube, es sind 15.000 erlaubt und selbst die sind nicht ganz ausverkauft, wenn ich das richtig weiß.
Okay.
Aber trotzdem, mit ein paar Leuten aus Bremen, Werder im Auswärtsspiel.
Vielleicht liegt es aber auch an dieser Pandemie. Hast du davon gehört?
Ja, normalerweise würde ich dir zustimmen, bei Hannover 96 könnte man auch noch den Faktor Martin Kind reinwerfen vielleicht. Aber gut, wir wollen nicht abschweifen. Deswegen freue ich mich tierisch drauf und bin mal gespannt. Diese haben jetzt auch zweimal gewonnen, einmal gegen den HSV, ne? Letzten Spieltag 1-0 gewonnen.
Ja.
Und haben jetzt gestern 2-1 gewonnen und zwar in Sandhausen, ne? Kann das sein?
Ja. Ja.
In Sandhausen.
Mit Sandhausen hat unentschieden in Kiel gespielt.
Ah, in Ingolstadt war das.
In Hannover hat in Ingolstadt gewonnen, ja, richtig.
Ja. Ja gut, ja, wir auch.
Mit Christoph Dabrowski, ja, ne, der genau wie Ole Werner 2 Spiele, 2 Siege.
Ja.
Und aber, der ja für uns, ne, wie
Dabrowski eben, ist, wann, ja?
Nee, du?
Dabrowski ist ja aber, wird da offiziell nur als Interimstrainer geführt, ne? Die wollen ja jemanden holen im Winter, war das nicht so? Oder ist das noch, soll der das bleiben?
Ja, ich glaube, das entscheidet Martin Kind, wenn er heute aus der Sauna kommt.
Ja. Gut, Ralf Rangnick hat ja jetzt was Neues.
Ja, ich glaube auch 2 Spiele.
Vielleicht hat Evalin nochmal Bock.
Ja.
das wird kein Selbstläufer. Die haben auch eine breite Brust, aber ich bin frohen Mutes.
Ja. Sag mal, ich wollte zum Regensburg-Spiel nochmal.
Ja.
Ne? Was ja sonst viel zu kurz kommt und man muss ja auch mal loben. Ne? Ich fand den Schiedsrichter großartig.
Ja, ungewohnt, ne? Wie viel er hat laufen lassen, ja? Fand ich auch.
Und trotzdem Ruhe auf dem Platz.
Ja.
Ne? Also es war jetzt nicht so, dass man dann irgendwie, dass dann die Spieler die Grenzen ausgetestet haben.
Ja.
Ne? Um mal ein Zeichen zu setzen, wie es früher so schön hieß. Ja, fand ich wirklich gut. Und was nicht nur mir aufgefallen ist, sondern gerade als ich meinen ganzen Hass bei Twitter rauskübeln wollte, ja, um mich bestätigen zu lassen, wie schlimm war denn, hast du auch gesehen, ne? Auf Sky.
Ja.
Klaus Feldmann.
Ja. Ja, oh Gott, ich habe mich so aufgeregt über den Typen, ey.
Ne? Bei Ski.
Ja,
bei Sky. Ski. Ey, wirklich. Wie schlimm war das denn?
Ja. Also wirklich aus seiner Unwissenheit über Werder Bremen auch echt keinen Hehl gemacht.
Das war mir noch gar nicht so aufgefallen. Also der begleitet einen ja gefühlt auch schon länger als Uli Potowski.
Ja, stimmt.
Aber das war ja ganz schlimm.
Ja. Mehrfach vom ehemaligen Werder, also immer mit der Referenz Ducksch-Füllkrug als Traumduo, immer mit der Referenz genauso wie damals Klose und Ailton.
Ja.
Die ja nie zusammengespielt haben, wenn ich das richtig erinnere.
Ja. Niklas Ducksch meinst du, ne?
Ja, Niklas und genau und Marvin Friedl.
Ja.
Aber
Niklas Ducksch.
Aber der ja auch diesen Fehler dann ja auch nochmal in der Zusammenfassung, die du überall irgendwie dir runterladen kannst, genau diese Referenz nochmal bringt.
Also der Klaus Feldmann.
Feldmann, genau. Klaus Feldmann.
Was bringt der nochmal?
In der Zusammenfassung, die man dann halt jetzt sich im Nachgang auch nochmal angucken kann online, spricht er halt auch immer vom damaligen Werder-Traum-Duo Klose und Ailton.
Ja.
Ja. Ja, es ist ihm auch egal.
Es ist halt gerade als ich und dann wollte ich meinen ganzen Hass rauskübeln bei Twitter, ja, um endlich jemanden an den Pranger zu stellen, weil der döver ist als ich. Ja. zumindest in diesem Moment. Ja, so, und dann las ich da, dann sagte er wohl, das habe ich gar nicht, da habe ich gerade, war ich wahrscheinlich gerade in der Wuthöhle, hat er wohl auch noch gesagt, Chia Rhodia, wie Chio Chips?
Ja, wie Chio Chips.
Wie Chia Rhodia. Und was ich aber am allerschlimmsten fand, war, dass er meinte, ja, der Pavlenka, der kann ja kicken. Stimmt. Das wissen wir ja alle noch aus der ersten Liga. Und ich dachte, warte mal, Moment.
Das ist das Einzige, was er nicht kann.
Ja, exakt. Oh Mann, was machst du denn beruflich? Ich meine, ja, mit den Vornamen, denn das rutscht einem ja mal raus, ja, vielleicht. Ja? So ein, genau, Bernd Höcke oder so ein Achim Laschet oder so. Ja. Ja, ja, und das kann ja auch alles sein, oder Zlatos Vekoimovic. Ja.
Sie sollten Tusche einfach alles machen lassen bei Sky.
Ja, Thorsten Matyshka.
Matyshka.
Ja.
Sein Spitzname ist Tüsch.
Ja, Mann, aber das ist so. Das fand ich, das hat mich so ein bisschen, ja, weiß ich auch nicht.
Nee, das ist in der Tat eine Sache, weil es sind ja eigentlich wirklich Japanien, ne? Aber sowas regt mich auf.
Vor allem, was mich dann so ärgert, ist dann halt auch mit diesem, das mit Pavlenka, ne? Und dann halt noch so selbstgewiss, dass er, das wissen wir ja alle noch aus der ersten Liga. Ja, so, aber nein.
Ja, wobei, ne? Der Siegert muss auch eigentlich echt mal den Ball flach halten, ne? So oft, wie ich mich alleine schon bei Rate die Aufstellung, was wir bei Twitter noch gepostet haben. Ich erstmal, ja, nee, der bringt bestimmt Rapp im Mittelfeld, bis dann irgendein User mir schrieb, Rapp ist gar nicht dabei. Ich so, oh.
Ja. Aber genau, zu Rapp, das wollte ich dich gleich nochmal fragen, aber mir fällt gerade ein, das ist ja, können wir noch kurz aus dem Nähkästchen plaudern, ja? Ja. Mit der Aussprache von diesen, ne, von so bestimmten Dings. Das ist ja nun auch der Albtraum von uns Nachrichtensprechern.
Ja, allerdings, ich, ja, genau. Ja.
Ne, und es gibt dafür bei uns in der ganzen ARD gibt es eine Datenbank, die sogenannte ADB, die Aussprachedatenbank, wo man dann immer gucken kann, ja, wenn man irgendwie spontan, wenn der kenianische Literatur-Nobelpreisträger bekannt gegeben wird und der heißt dann Muhammad, ne? So, und man kennt ihn nicht und man hofft dann, dass da erklärt wird in dieser Aussprachedatenbank.
Ja,
ja. Richtig, ne?
Ja, will man halt nicht falsch machen, ja klar. Ich kenne das noch aus dem Fall Khashoggi.
Ja.
Von dem Namen gab es ja, nur für die, die es nicht wissen, das ist ein paar Jahre her, da ging es um einen Journalisten, der in der saudischen Botschaft in der Türkei, wo war, in Istanbul, ne? Oder in Ankara? Glaube ich.
In der Türkei, ja.
Bei Verhören zu Tode gekommen ist. So, und da haben wir in der ARD, als wir darüber berichtet haben, kursierten halt 4 oder 5 verschiedene Aussprachen dieses Nachnamens, auch teilweise wirklich sehr unterschiedlich.
Ja.
Und da sind solche Werkzeuge halt einfach immer wirklich gut dafür, um sich einfach mal kurz ein Bild davon zu machen, wie man es richtig macht.
Ja, ja, und dann plötzlich, was aber auch vorkommt, ist dann, dass die Taliban jetzt die Taliban und dann wieder die Taliban sind. Ja, ja, und die Ukraine und die Ukraine, ja, und
Katar und Katar.
Ja. Immer wieder gerne genommen, die Geschichte aus Fukushima.
Ja, stimmt.
Ja. Wirklich, ne? Naja, gut, okay. Und so versucht man dann das irgendwie einzudeutschen, dass dann, ne, man vielleicht Fukushima sagt, aber der Abwehrspieler von Eintracht Frankfurt dann nicht zwanghaft Hasebe ausgesprochen wird.
Wobei ich aber sagen muss, ich unterscheide das schon. Also ich finde, bei Namen ist es immer noch mal so ein Respektding. Ne? Also da will ich es dann schon auch richtig machen. So.
Ja, selbstverständlich. Ne? Aber
bei Ortsnamen, da in der ARD gibt's die Regel und das finden viele in der Tat irgendwie dann auch komisch. Aber es gibt halt die Regel, zum Beispiel bei Edinburgh zu sagen Edinburgh, ne?
Ja.
Oder Fluss Hudson und nicht Hudson River und so.
Ja, ja.
Oh, okay, aua, ja. Aua, aua.
Okay, wir schalten jetzt nach Paris.
Ja. Genau. Nach Milano.
Ja.
Naja.
Nee, ich hatte das letztens wieder, gerade vor ein paar Tagen hat Magnus Carlsen seinen Schachweltmeistertitel mal wieder verteidigt. Ja. gegen seinen russischen Herausforderer. Ja, ich sag mal, ich habe dann nachgelesen, in Schachkreisen ruft man ihn Nepo. Und dabei möchte ich es belassen. Danach kommt ein, danach kommt eine wilde Kombination an Silben und Konsonanten.
Eine willkürliche Aneinanderreihung von Konsonanten und Vokalen. Ja.
Wer wie ich lesen und schreiben auf der Wiesenschule gelernt hat, der ist dann nicht kompetent, irgendwie mitzureden. Nein, aber das nur so als kleiner Ausflug.
Genau.
Zu Rapp wollte ich dich nämlich was fragen.
Ja, mach mal.
Der kommt ja jetzt irgendwann bald wieder.
Ja, also ist ja schon wieder im Mannschaftstraining, deswegen mein Hot-Take, dass er dabei ist. Aber es hat wohl dann konditionell noch nicht gereicht. Deswegen gehen wir mal, also ganz ehrlich.
Wie bei Kimmich, meinst du?
So, Entschuldigung. Ja, aber so wie es läuft, ne, drückst du ihn jetzt mit Zwang noch in den Hannover-Kader?
Das ist genau meine Frage an dich gewesen. Ja. Ne? Oder wäre sie gewesen, wenn du nicht schon wieder in meinem Kopf unterwegs gewesen wärst.
Entschuldigung.
Baust du den ein? Also, dass er im Kader ist, ist, glaube ich, überhaupt gar keine Frage. So, die Frage ist, wie dicht ist er an der Startelf dran, wenn man sieht, dass er ja vorher gesetzt war?
Ja, ich glaube in der Tat, ich hätte es gemessen an der Aue-Leistung, ne? Hätte ich mir das überlegt, ob er nicht eventuell eine Option für Leo gewesen wäre?
Ne? Jetzt gegen Regensburg.
Genau.
Und ja, da war er ja noch nicht da.
Jetzt. Genau, und da Leo jetzt aber gegen Regensburg ebenfalls so stark war, gegen Regensburg ebenfalls so stark war, würde ich ihn, glaube ich, erstmal draußen lassen und sagen, ey, Schmied und Leo haben da super funktioniert. Grosso gibt derzeit keinen Anlass zu sagen, oh, schnell raus mit dem. Zumal wir ja auch noch Gruev in der Hinterhand haben für die Position. Ich würde
Rapp, glaube ich, und einen Bomb ja auch noch. Ne?
Ja, genau, stimmt. Ich würde Rapp da, glaube ich, erstmal mit einem guten Gefühl auf der Bank lassen.
Ja.
Das ist dann halt so.
Ne? Ja, ne? Ich denke auch. Also, da war Stoppel Running System. Also, ja, genau. wenn er jetzt gegen Regensburg mit dem Argument nichts verändert hat, dann wird er gegen Hannover vermutlich, also das wäre Quatsch, dann was zu verändern.
Ja.
Ne? Ja, es hat ja wieder gut funktioniert. Ne? Und gerade Hannover hatten wir angesprochen, ist natürlich auch im auf dem Weg aus der Formkrise raus.
Ja.
Und im Prinzip auf dem Stand, auf dem wir sind. Ja, so, also Trainerwechsel, zwei Spiele, zwei Siege.
Ja, sehe ich genauso. Also ich würde es genau bei dieser, sofern du personell wieder auf die Elf zurückgreifen kannst, würde ich das genauso lassen. Hat doch funktioniert und ist sogar besser geworden an einigen Stellen noch. Triffst jetzt mit Hannover auch auf eine Mannschaft, die körperlich, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ähnlich robust ist wie Regensburg. So, das kann schon passen.
Ja, bin ich gespannt.
Ja, ich auch total. Also das wird eine total interessante Geschichte, weil das Spiel finde ich in der Tat auch wichtig für den Kopf, weil wenn du wirklich mit 9 Punkten in den Winter gehst, ne, ey, dann werden die wirklich mit den Hufen scharrend und schnaubend gegen Düsseldorf Mitte Januar ins neue Jahr starten wollen. Das wird dann nochmal richtig interessant. Zumal Düsseldorf ist dann auch zu Hause, ne? Wir haben, ja, genau. Wir haben ja dieses geile Spiel in Düsseldorf noch durch den Elfer von Maxi gewonnen in der 96.
Richtig.
Ja, wo wir uns den Ausgleich in der 92. gefangen haben. Und dann das Ding.
Und noch dann nochmal zurückgekommen sind.
Ja, genau. Ja. Ja, wie gesagt, deswegen, ich fänd's total wichtig und mega, wenn du jetzt wirklich mit 9 Punkten aus 3 Spielen in die Pause gehst. So,
ja.
Und ich könnte mir gut vorstellen, dass Werder auch genau das der Mannschaft sagt. Überhaupt, ne, ey, ich bin ja wirklich in kürzester Zeit so ein Werner-Fan geworden. Ich finde ihn ja auch in den Pressekonferenzen finde ich ihn ja wirklich auch so gut, ne?
Ja, ich sag mal, ist steile These. Ole Werner ist sowas wie der Karl Lauterbach.
Ja.
Der Werder-Fans. Oh,
ja. Okay.
Ja?
Wobei er nicht so stark polarisiert. Ne?
Ob jetzt Corona-Deutschland oder Werder Bremen, beide haben ein absolutes Seuchenjahr wieder hinter sich. Ja? Chaoswochen. Ja? Das alte Personal hat doch eher enttäuscht. So, und jetzt kommt der große Hoffnungsträger und wird der Gamechanger.
Ja.
Alle Hoffnungen ruhen auf Ole Lauterbach, Karl Werner, nein, Karl Werner, Ole Lauterbach.
Wo man aber auch sagen muss, ne? Also und genau wie bei Werner und bei Lauterbach, die ersten Schritte in den ersten Tagen machen Hoffnung.
Ja, das stimmt, die machen Hoffnung, wobei der Unterschied ist, während Karl Lauterbach noch sein Spielsystem erklärt bei Markus Lanz, hat Ole Werner schon geliefert.
Ja, ja, in der Tat stimmt, die ersten Schritte, wobei man auch sagen muss, all das, was Karl Lauterbach nicht müde wird zu betonen, wie er jetzt seine ersten Arbeitstage bestreitet, auch das ist erstens schon ein gefühlter Unterschied zwischen zu dem, was vorher war, und zweitens wirkt es, als hätte es Hand und Fuß. So.
Ne? Ja, es hat schon einen anderen Stil reingebracht. Ja, das stimmt. Also, dass beide Expertise haben, ist, glaube ich, unbestritten. Auch sonst, ja.
Und auch ihr Team erreichen, ne?
Der eine eher so im rheinischen Singsang und der andere sagt halt Moin.
Ja.
Das ist noch ein Unterschied. Okay, der eine Harvard, der andere Holstein.
Ja. Ja, genau. Ja, aber entscheidend ist ja auf dem Platz, ne? Und den alternativen Ansatz, den beide wählen, damit kann man jetzt in der Grundidee erstmal was anfangen. Ja,
ja,
sowohl kommunikationstechnisch als auch taktisch.
Ja, sehr schön. Ole Werner, der Karl Lauterbach von Werder Bremen.
Genau. Ole Werner, Gesundheitsminister von Werder Bremen.
Ja,
ja, wie gesagt, ne, also könnte wirklich sein, dass wir da einen Glücksgriff getan haben. Bin mal gespannt, weil auch die Interviews von den Spielern jetzt ja nicht nur nach dem Aue-Spiel, sondern ja wirklich dann auch im Nachgang in der Trainingswoche vor Regensburg und in den Interviews nach Regensburg, immer so dieser Tenor, klar in der Ansprache, sehr bemüht darum, einfache Handlungsvorgaben zu geben. Ne? Und das ist ja, scheint ja wirklich auch sehr logisch, auch psychologisch logisch aufgebaut zu sein, was Werner dem Team mit an die Hand gibt, nämlich erstmal wirklich die Sachen, die am einfachsten umzusetzen sind und die aber schon etwas verändern, zu implementieren und darauf aufbauen, dann immer detaillierter zu werden. Ne? Das scheint wirklich zumindest in dieser Gruppe total gut zu funktionieren.
Ja gut, man muss halt auch sagen, er fängt natürlich für seine Idee von Fußball, fängt er halt nicht bei Null an, weil die von Anfang jetzt nicht unähnlich war. Ja, so, ja. Und er übernimmt halt auch eine Truppe, die schon, ich sag mal, aus sich selbst heraus sich weiterentwickelt hat und auch schon was beizutragen hatte.
Ja.
Ja, so. Und er war halt, oder er ist halt auch schlau genug, um zu sehen, okay, was soll ich jetzt hier, ne, soll ich jetzt hier mich mit dem Ömer Toprak auf eine Diskussion einlassen? Der ist ein Jahr älter als ich. Ja. Weißt du?
Ja.
So, und das heißt, er hatte da, glaube ich, schon ein ganz gutes Fundament und auch eine Truppe, die halt absolut willig war, ja, und bereit war und, ne, und nur darauf gewartet hat, auf jemanden, der eine klare Idee von Fußball hat und der sowohl Respektsperson als auch Kumpeltyp ist, ja, und mit dem man einfach zusammen jetzt eine Bande gründen will, um aufzusteigen.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, total. Ja, total. Aber das ist, aber ich finde, das ist ja eben auch etwas, was einen Trainer total auszeichnet, ne? Also eine Antenne dafür zu haben, wie die Gruppe, oder relativ schnell eine Antenne dafür zu haben, wie die Gruppe tickt, in die man neu reinkommt, und das dann richtig zu lenken, ne, und nicht hinzugehen und zu sagen, ich führe immer so und so und so eine Gruppe und deswegen muss die sich unterordnen, sondern genau wie du sagst, relativ schnell zu realisieren, okay, ich komme da in ein grundsätzlich intaktes Gebilde und muss jetzt im Prinzip nur die nach meinen Augen richtigen Reizpunkte setzen, damit, ne, damit das leicht knirschende Getriebe wieder rund läuft, so.
Exakt. Und genau diese Triggerpunkte hat er halt auch echt getroffen.
Ja, und auch schnell ausgemacht und bespielt, ne? Das finde ich halt eben auch gut, ja.
Richtig. Und dann kam natürlich noch dazu, dass es natürlich auch alles dann aufging relativ schnell.
Ja, Ja.
Gerade jetzt nach diesen beiden Spielen, wo er halt auch diese gewisse Steigerung schon drin ist.
Ja.
Aber halt auch gegen Aue alles optimal, das hatten wir ja in der letzten Folge auch angesprochen, dass er auch betont hat nach dem Spiel, wie wichtig das war, dass die Spieler gleich gesehen haben, dass die Sachen, an denen sie arbeiten, gearbeitet haben,
ja.
Dass das im Spiel funktioniert hat. Ja. So, Stichwort Pressing zum Beispiel.
Mhm.
Ne? Und genauso ist jetzt der nächste Schritt, der uns nochmal ein Level weiterbringt, glaube ich, die Reaktion auf das Gegentor in Regensburg, auch die taktische Reaktion,
ja.
auch die mentale Reaktion.
Ja,
ja?
Genau.
Nämlich stabil zu bleiben,
ruhig die Nuancen, zu bleiben, ja.
richtig, die Nuancen, die der Gegner dir als Aufgabe, die er geändert hat, gegenüber dem, was du erwartet hast, die zu erkennen, auf die zu reagieren.
Ja, genau.
Und dann das Spiel in den Griff zu bekommen.
Genau.
Ich habe gelesen, dass zu Anfang Regensburg wahnsinnig viel Druck gemacht hat und ja auch viel und uns ja echt unter Druck gesetzt
ja.
hat auch.
Ja.
Und am Ende der ersten Halbzeit aber eine Ballbesitzquote von 60% bei Werder stand.
Ja, genau.
Ja. Das heißt, die irgendwie dann in der im zweiten Teil der ersten Halbzeit stabil über 70% Ballbesitz gehabt haben müssen. Ja.
ja.
Und das ist schon wirklich stark.
Ja, und ja, sie haben halt Werder, also ich weiß gar nicht, haben wir das während des Spiels? Nee, ich habe es irgendwo gelesen und dachte, ja, das stimmt eigentlich. Regensburg hat im Prinzip in den ersten 60 Minuten, nee, das hast du zu mir gesagt, hat in den ersten 60 Minuten im Prinzip 120% gespielt. Also wirklich Vollgas
ja.
gegeben, ne? Und auch wirklich
ja.
immer am Limit. Und das hast du halt dann ab Minute 65 auch gemerkt, ne?
Ja.
Das 3:1 fällt halt in eine Mannschaft, die tot ist, so. Die halt einfach körperlich komplett am Ende ist und die
ja,
dann halt.
Die ausgepumpt ist, ne?
Ja, komplett.
Also tot nicht.
Ja, ja, ja. ja.
Also körperlich meinst du.
Ja, das meine ich,
ne?
genau,
ja.
ne? Also einfach müde ist
mhm.
und die
ja.
dann nur nochmal so das letzte Aufbäumen kriegt, wenn sie das 3-2 macht und dann halt echt nochmal Druck macht, so, ne? Aber
ja.
das sagte Werner nach dem Spiel auch, so ist Regensburg. Er hat das
ja.
wohl auch mit Kiel schon mehrfach so erlebt, dass dann die Schlussphasen bei denen immer noch mega wild werden. Weil die
deswegen
sich halt
waren die Dritter, ne?
Ja.
Also
ja.
und diese unglaubliche Stärke bei den Standards.
Ja.
Ne, das sind ja wohl mit Abstand die erfolgreichste Mannschaft, erste und zweite Liga,
ja.
was die Standardtore angeht.
14 Tore nach Standards.
Haben wir dann ja auch gespürt,
ja.
so. Ne? Und ja, die haben den absoluten Willen. Und
ja.
Und ich fand ja auch, die kamen ja auch sehr stark, nachdem Werder die erste Halbzeit dann praktisch zu Ende kontrolliert hat und
ja.
ausgeglichen hat und so. Und man dachte, okay, läuft.
Mhm.
Kamen die ja super stark auch aus der Pause.
Ja, genau.
Ne? Und
aber auch
ja,
da,
wie du sagst, das würde ich total teilen, dass sie dann wirklich eingebrochen sind, ein bisschen körperlich einen
ja.
Hänger hatten. Das siehst du auch daran, wie das Tor fällt, ne?
Ja.
Dann das 3:1.
Ja.
Das ist natürlich ein geiler Pass von Lücke,
oh,
der wirklich mit Tempo
ja.
genau
in den
Fuß kommt.
Genau.
Aber wenn du dir das genau anguckst, dann sind es eigentlich nur zwei Stürmer gegen fünf Verteidiger.
Ja, die aber alle
und trotzdem
und
steht am Ende,
kommen.
Ja, und trotzdem steht am Ende Dux aber alleine vorm Keeper, ne? Und
yeah,
macht
genau.
das auch lässig, ey.
Ja, so, ey, so, das ist wirklich so abgewichst, ne? Aber was mir da ein bisschen zu, also auch in der Zusammenfassung bei Sky dann irgendwie auch echt zu schlecht wegkam, dieser Pass von Friedel auf Füllkrug ist auch bärenstark.
Ja.
Ne, also der Pass auf Füllkrug, der kommt vom eigenen 16er diagonal, ne? Und kommt halt auch direkt an. Also da muss Füllkrug jetzt nicht noch irgendwie wieder 5 Meter zurück, sich den Ball holen, umdrehen und starten, sondern der kommt gut, der Ball.
Ja.
Und da siehst du halt einfach, was ein Füllkrug in Topform ausmacht, ne? Ey, läuft drei Verteidiger oder zwei Verteidiger mit Ball am Fuß weg, mehr oder weniger, und spielt dann wirklich diesen Sahnepass, ne? Und das Duck stehen
ja.
dann lupft, die Drecksau.
Ja.
Ja.
Ja, geil.
Ja, das war wirklich ein richtig schönes Tor. Ich fand das von beiden wirklich bärenstark gemacht.
Ja.
Also, dass Duxch dann auch weißt du, weil Duxch ja vorher auch wirklich 2-3 Mal echt unglücklich gescheitert ist. Und da gibt's nicht wenige Stürmer, die dann in so einer Situation auch zu viel nachdenken und das Ding irgendwie dem Torwart auf die Brust schießen oder an Pfosten knallen oder so.
Vor allem, weil er ja auch schon 1-2 Riesen vergeben hat.
Ja, genau.
Ne?
Genau.
Ja. Ja gut, aber wie gesagt, das ist glaube ich einer der wichtigsten Punkte, die Werner getroffen hat
ja.
und die echten der Gamechanger sind einfach wieder der Glaube an die eigene Stärke, die Ruhe bewahren,
ja,
ja? Und ja, das macht halt, glaube ich, unheimlich was aus. Gerade wenn man jetzt mal in die Bundesliga guckt und da sieht, wie, ich sag mal, dass die Kohfeldt-Wochen angefangen haben.
Ja, oh Gott, ja.
Entschuldigung, aber ja. Da siehst du wirklich bei Wolfsburg, wenn man das schon aus den Zusammenfassungen, ein Gegentor und dann brechen sie zusammen, ja. Und dann kriegen sie mindestens drei.
Ja.
So. Und auch das war ja bei uns lange auch Problem, unter Anfang hatten wir ja diese Spiele, ne, wenn ja. ich da an Dresden erinnere, ja. oder Sandhausen, ja. oder
Darmstadt,
ne? Ja. Darmstadt war auch, ja. so ein Spiel, so, und das war gegen Regensburg, wo wir wieder vor dieser Aufgabe, ne,
ja.
vor diesem Problem standen, nicht eine Sekunde zu spüren, nee. Dass da der Glaube, die Liebe, die Hoffnung,
ja.
Ja. irgendwie nachlassen.
Ja, und das ist in der Tat dann etwas, also dann gehe ich auch aus solchen Spielen ganz anders raus. Wir haben das auf jeden Fall im letzten Bundesliga-Jahr haben wir das ein paar Mal auch gesagt in unseren Folgen, dass es mir gar nicht so doll wehtut, wenn Werder irgendwie ein Spiel unglücklich 2-1 verliert, wenn man aber in dem Spiel, gerade auch gegen überlegene Mannschaften, sieht, so diese Basics, die funktionieren einfach und dann verlierst du das Ding letzten Endes wegen Spielpech, ne?
Ja.
Aber Mentalität stimmt, Abläufe stimmen im Großen und Ganzen und dann verlierst du halt ein Ding, weil es irgendwie auf Messers Schneide steht und dir noch einer reinfällt, so. Damit kann ich deutlich besser leben, als wenn man irgendwie laufend damit hadert, dass das Team im Kopf einfach nicht bei der Sache ist und dann, wie du es halt gerade beschrieben hast, ne, nach einem Gegentor halt auseinanderbricht, so.
Ja.
Was ja auch immer ein Zeichen dafür ist, dass dann einfach, ja, da noch andere Dinge irgendwie auch die Spieler beschäftigen.
Ja.
Und deswegen ist es jetzt wirklich eine richtige Genugtuung zu sehen, wie das jetzt auch im zweiten Spiel hintereinander klappt und noch mehr, wie du es ja auch gesagt hast, wirklich noch einer draufgesetzt wird, also auch in Sachen gefühlter Entwicklung, ne? Und was im Kopf beim Team passiert.
Ja, und du siehst halt, Entschuldige.
Ja, und ich wollte nur hinten ranstellen noch, und nicht zuletzt ist es halt eben auch ein Aspekt, der ist für wahrscheinlich wichtiger für die Fans als für Werner und das Team selbst, aber Ole Werner, seit 2014 der erfolgreichste Trainerstart bei Werder, seit Viktor Skripnik.
Nach zwei Spielen.
Victories, ja gut, okay, aber mit zwei Siegen auch erstmal starten, ist halt, wie du es halt auch gerade, ja. gesagt hast, ist halt einfach total wichtig, um etwas zu haben, worauf du aufbauen kannst. Also deswegen war auch eben der Gegner Aue ja wirklich dankbar für die Premiere von Werner. Dann Heimspiel, ja, dann gewinnst du, ja. das Ding souverän, auch in der Torabfolge, dass niemals, ja. ein Zweifel irgendwie aufkommt. Das ist halt einfach wirklich ein Fundament, von wo aus du ganz anders startest, als wenn du mit zwei Niederlagen gehst und sofort wieder Krisenmodus drin ist. So.
Ja, richtig. Naja gut, und grundsätzlich auch, wenn du Aue 4-0 schlägst und dann 2-1 in Regensburg verlierst,
ja.
Ne, dann bringt dir Aue auch nichts. Also Aue, ja. 4-0 ist noch kein Fundament.
Ja.
Ne?
Ja, genau.
Das ist jetzt ein Fundament.
Ja,
ne?
Genau.
So, das Spiel in Regensburg, ja, weil, genau. das halt nochmal ein Level höher ist.
Ja, exakt.
Ne? Nicht nur, weil das der bisherige Tabellendritte war, sondern halt auch die Art und Weise, dass du da wirklich gegen eine Mannschaft niedergekämpft hast, die sich echt gewehrt hat.
Ja,
so,
genau.
Ne? Mit Kratzen, Beißen und Mentalität und ja, auch keinem schlechten Fußball jetzt.
Ja.
Ne? Also das muss man wirklich sagen, überhaupt Hut ab. Ja. Habe ich schon gesagt, für mich das Freiburg oder Union der,
ja.
zweiten Jahre, habe ich,
ja,
schon gesagt.
Du, aber macht's nicht falscher.
Nee, ist halt auch irgendwie so ein cooler Satz, den hau ich nochmal raus.
Ja, wie gesagt, mach nochmal in einer Viertelstunde, dann haben die Leute es wieder vergessen.
Damit ich den nicht im nächsten Buch von Frau Baerbock lese.
Ja.
Ne?
Genau.
Dass ich nochmal Bescheid sage.
Schöne Grüße gehen raus an Annalena, ne?
Ja.
Die uns ja sicherlich auch. Ne, egal. Worauf ich nochmal einsteigen wollte, weil ich es in der Tat auch richtig und gut finde, was du gerade sagtest, ne? Dass sich jetzt halt eben erst was aufbaut, auf dem du aufbaust, also auf dem du dann auch wirklich dich, auf das du dich verlassen kannst, so im Kopf, ist halt einfach eine Sache, die wir gefühlt auch echt lange nicht mehr hatten. Also einfach vom Gefühl her. So, ne? Wir haben die letzten, selbst über den Saisonstart hinaus, habe ich niemals eine Phase gehabt, wie das jetzt ist. Also, dass ich wirklich denke, okay, jetzt baut sich was auf, wo langsam dann auch die individuelle Stärke zum Tragen kommen kann, unseres ja wirklich guten Kaders. Ne?
Ja.
Also wir haben uns, ich kann mich noch daran erinnern, dass wir uns am Anfang, auch wenn wir Spiele gewonnen haben, im Grundsatz aber immer darüber aufgeregt haben, gefühlt schöpfen die alle ihr Potenzial nicht aus. Ne? Also dass wir am Anfang irgendwie immer das Gefühl haben, ja, okay, durch individuelle Stärke haben wir hier und da Spiele gewonnen, weil einfach jemand vor dem Tor einen Geistesblitz hatte, okay, super. Aber so dieses, was sind die Stärken von Schmied? Wie bringt er die bislang ein? Ne? Wir haben uns immer darüber ausgelassen, dass der im Prinzip noch viel kreativer sein könnte, das aber auf Außen nicht ist, weil er da auf einer Position spielt, wo seine Stärken nicht zum Tragen kommen und so. Und jetzt schiebt sich das alles so ein bisschen hin und du fängst halt an zu sehen, worin sind die eigentlich, wo ist deren Kernkompetenz? Ne? Also was du beschrieben hast, ich finde zum Beispiel Leo ist in den letzten zwei Spielen gefühlt auch präsenter und stärker geworden.
Ja? Absolut. Das gleiche gilt für Schmied.
Genau, für Schmied, ne? gilt das gleiche.
Das gleiche gilt für Agu.
Gilt auch für Friedel und Veljkovic.
Richtig, ne? Friedel wollte ich gleich noch zukommen. Ja. Aber auch für Agu, der auch selber sagt, so endlich spiele ich da jetzt fest. Ja. Also manchmal ist es ja auch ein Fluch, wenn du zu flexibel bist.
Ah.
Ne? Die Phase hatte ich selber auch als Jugendspieler, wenn ich mal aus dem Nähkästchen plaudern darf. Ne, so in diesen ganzen Ü17 und so, also ich war halt immer der Allrounder, ne, weil ich viele Positionen spielen konnte, aber dadurch hattest du halt nie eine richtig feste. Also, ich jetzt.
Ja, schon klar. Ja.
Gut, Agu lag natürlich auch daran, dass ich keinen Ball gerade ausschießen konnte, aber grundsätzlich.
Die Idee.
Ja.
Aber
meine Ausrede ist das mit dem Allrounder, das ist einfach, ne?
Ja, und deswegen hast du es nie in den Profibereich geschafft, weil Fluch und Segen zugleich ist, ja.
Auch Marco Friedel, auch Marco Friedel hat schon Linksverteidiger offensiv-defensiv gespielt in der Viererkette. Ja, ja, er hat schon im Zentrum gespielt in der Dreierkette.
Ja.
So, und auch er spielt jetzt seit zwei Spielen da halb links in der Dreierkette, wo man ihn normalerweise in jedem vernünftigen Fußballmanager spielt. Und da kommt ja unsere Kompetenz her, vom Fußballmanager aus den 90er Jahren, ne, wo man ihn hinstellen würde. Ne?
Ja,
auf der Idealposition.
Ja. Ne? Und du Agu im Übrigen auch.
Ne? Ja.
Agu spielt jetzt seine Traumposition, nämlich einen offensiven Flügelspieler. Also,
exakt.
Ne? Ja.
Genau, und bringt da halt genau seine Stärken mit.
Genau. Und was hat der Typ für ein Tempo? Für mich im Übrigen der beste Mann auf dem Platz gegen Regensburg. Bärenstark.
Ja, könnte ich jetzt gar nicht so sagen. Friedel, ja, das Tor war jetzt nicht so, hätte er auch mal einen Skorpion machen können, finde ich.
ihn nochmal hochnehmen. Hochnehmen und dann den Skorpion machen.
Genau. Matan Fridahimovic.
Gott, ja.
Nee, aber das muss ich wirklich sagen. Also es ist ja wirklich schon, und auch daran merkst du, dass die Formkurve wirklich exponentiell steigt, sag ich mal, dass Ömer Toprak in den letzten beiden Spielen eher so mittelmäßig eher so der Schwächste der drei Innenverteidiger war.
Ja, ja, allerdings. Sah auch beim Tor jetzt nicht gut aus.
Richtig.
Ah.
Ne, so, und dann weißt du, die anderen müssen ziemlich gut drauf sein.
Ja, also das ist was, worauf wir, glaube ich, wirklich aufbauen können. Hannover kommt jetzt Sonntag 13:30. Ja, wie wir schon gesagt haben, haben jetzt zwei Spiele gewonnen unter Interimscoach Dabrowski. Übrigens ja auch ein Mann mit alter Werder-Vergangenheit.
Ja.
Ich kann mich nur an ein Tor von ihm erinnern. Du auch?
Ich glaube, er hat auch nur eins gemacht. Er hat auch nicht deutlich mehr Spiele gemacht, aber das war ein wichtiges Tor.
Ja.
Das hat uns damals den Klassenerhalt gesichert.
Damals, weißt
oder?
Du das Jahr noch?
Nee.
99.
Das 99.
War glaube ich, Schafs erstes
Thomas Scharf.
Spiel, genau.
Ja. Thomas Scharf. Ja, und das war gegen Schalke oder
genau,
gegen Bielefeld?
Gegen Schalke. Kopfballtor gemacht.
Genau, und er spielte dann lange in Bielefeld. Ja. So,
und dann sind wir noch Pokalsieger geworden, and the rest is history, ne?
The rest is history.
Ja, okay. Aber der scheint da eine Mannschaft, die ja grundsätzlich auch Potenzial hat, zumindest grundsätzlich wieder zu erreichen, haben 1:0 gegen den HSV gewonnen zu Hause und jetzt 2:1 in Ingolstadt beim Tabellenletzten gewonnen. Ist das was, woraus man was ableiten kann? Muss man in Ingolstadt nicht gewinnen? wir haben 3:0 gewonnen in Ingolstadt, ne? Ja.
Als Hannover 96 nicht.
Ja.
Und nur weil wir da 3:0 gewonnen haben, wir haben dann, glaube ich, eine Woche später auch wieder 3:0 verloren in Darmstadt,
korrekt.
Aber egal. Nee, also Dabrowski ist ja Interimstrainer nur, ne? Und ich bin da ziemlich zuversichtlich, dass Martin Kind das wieder mit irgendeiner schwachsinnigen Personalentscheidung, indem er doch irgendwie für 6 Millionen Taifun Korkut holt von Hertha.
Genau. Ja, genau. Am besten, aber vorzugsweise bitte noch im Laufe dieser Woche.
Ja, genau, ne? Also dem traue ich auch zu. Also das könnte auch sein, dass Dabrowski, dass da Mirko Slomka sitzt.
Ja,
am Samstag.
Ja,
nee, aber ich glaube schon, dass man die ernst nehmen muss.
Ja,
aber ich glaube, dass wir, dass das für uns ein leichteres, in Anführungszeichen, Spiel wird als in Regensburg.
Echt?
Ja.
Ja. Ja, 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 ich ja, doch, ich glaube,
weil für den Kopf weiß ich gar nicht, vorher wird's vielleicht sogar schwerer, weil, also, ich glaube, wenn ich mal in den Kopf der Spieler reinkrieche, ja, dann, oder im Kopf von Ole Werner, ja, so, hast du jetzt, und er sagt da auch zu Recht, kann die Mannschaft stolz sein, ja, auf das Regensburg-Spiel, du hast jetzt gegen Aue eine Gala, in Anführungszeichen, abgeliefert und den ersten Step gemacht. Du hast jetzt ein Fundament, haben wir rausgearbeitet nach dem Regensburg-Spiel, weil du dich noch gesteigert hast und noch mehr reinschmeißen musstest und konntest als nur spielerische Klasse wie gegen Aue.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, total.
So, jetzt die Konzentration hochhalten und gegen Hannover in der Mentalität, also im als Spieler oder dafür zu sorgen als Trainer, dass die Spieler jetzt nicht in der Mentalität wieder auf Aue-Niveau zurückfallen oder auf, naja, jetzt haben wir in Regensburg gewonnen, was will uns denn jetzt?
Ne? Siehst du die Gefahr, dass das passiert?
Weiß ich nicht, ja. Sehe ich eigentlich nicht, aber das muss doch eigentlich das sein, was auf gar keinen Fall, also das darf auf gar keinen Fall passieren.
Ja, genau, ja,
sicher. So, ne? Und deswegen ist es vielleicht schwieriger, vor dem Spiel mental, glaube ich, dich auf Hannover. Aber egal, so oder so glaube ich, dass auf dem Platz das ein einfacheres Spiel wird, weil, glaube ich, du Hannover schneller brechen kannst.
Ja, das kann gut sein. Weil das glaube ich nämlich auch, dass das eine Mannschaft ist, die zwar Oberwasser hat, ne, und eine breite Brust hat, aber die eben noch nicht dieses Selbstverständnis einer Mannschaft hat, die im Prinzip schon die gesamte Saison oben steht. Ne, sondern die sind halt jetzt, die schwimmen halt jetzt gerade auf so einer Welle, die.
Aber das ist noch alles relativ wackelig.
Genau, richtig. Ja. Ja, das kann in der Tat, das kann gut sein, ja. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Haben mit Mina einen, der jetzt gerade wieder stärker wird, ne? Der bislang ja eine durchwachsende Saison gespielt hat, aber jetzt gerade, ich glaube, hat er nicht sogar das Tor gegen HSV gemacht?
Ich glaube ja.
Ja, der auf jeden Fall.
Nee, Mina heißt der nicht.
Wie komme ich denn auf Mina? Mina ist unserer, ne?
Mina ist unserer, jawohl, ich weiß gar nicht, wohin der verschwunden ist.
Der ist doch
aus. Nein, meiner meinst du.
Meiner meine ich, genau.
Ja. Ja, ja, genau. Und aber trotzdem glaube ich von der individuellen Klasse her.
Meiner hat jetzt übrigens auch gegen Ingolstadt getroffen.
Ja. Und dann spielt er noch Weidand im Sturm.
Genau. Aber sitzt der nicht immer noch auf der Bank?
Und dieser Niklas Duksch, ne?
Ja, genau. Der hat doch schon, 3 Tore für Hannover gemacht, diese Saison. Ja, aber ja. Du hast schon recht. Also ich glaube in der Tat trotzdem, da musst du dann schon auch mit dem Selbstverständnis oder zumindest mit dem Ehrgeiz und auch mit der Selbstsicherheit hinfahren, dass da jetzt wirklich eine große Chance auf dich wartet. Und ich habe das Friedel-Interview nach dem Spiel jetzt gegen Regensburg gesehen. Das scheint auch so in den Köpfen drin zu sein. Wir haben jetzt wirklich eine große Chance, vieles wieder gut zu machen, was wir in den ersten Spielen dieser Saison einfach verpennt haben.
Ja, so, ne? Und ich glaube halt auch nicht, dass Hannover so aggressiv pressen wird, wie das Regensburg macht, ja. Aber Regensburg, das ist eingespielt. Die haben dieses laufintensive Spiel,
ja,
und das hat sie bis da nach oben gebracht. So, na klar pressen die uns, ja, damit wir nicht die Ballkontrolle haben, weil wir fußballerisch die bessere Mannschaft sind.
Ja.
So, und damit haben sie uns ja auch wehgetan.
Ja.
So, Hannover kann ich mir nicht vorstellen, dass die so riskant und so offensiv pressen, wenn das nicht eingespielt ist wie in Regensburg.
Ja,
ja, weil wenn wir dann einmal durchkommen, ne, wir können die Bälle auch zur Not weit rausschlagen und vorne gewinnt Lücke den Kopfball.
Ja.
Ne, das werden die nicht machen. Also werden wir viel Ballbesitz haben, glaube ich, für ein Auswärtsspiel. Könnte ich mir vorstellen.
Ja, das glaube ich auch. Und was halt eben auch noch dazu kommt, ist, dass wir, also einer der wenigen Punkte, die du ja von Spiel 1 an unter Werner wirklich siehst, ist, dass der einfach einen Stil favorisiert, wo wir auch wirklich konsequent pressen. Ne? Also das hat uns ja gegen Aue wirklich, wirklich den Sieg gebracht, die ein ums andere Mal in die Verlegenheit zu bringen, dass sie den Ball immer lang Hafer geben müssen und dann ihn sofort wieder im eigenen 16er haben.
Ja.
Gegen Regensburg, gegen eine Mannschaft, die wirklich ein anderes Selbstverständnis hat, haben wir das auch getan und haben dadurch auch ein ums andere Mal gute Gelegenheiten gehabt. Sind da bloß auf eine Mannschaft getroffen, die einfach robuster und selbstverständlicher verteidigt. Aber ich glaube, wenn du den Schuh im Pressing auch gegen Hannover wieder auf den Platz bringst, werden wir auch da wieder viele Gelegenheiten kriegen, ne? Kann ich mir gut vorstellen.
Ja, ich glaube auch. Und es ist halt überhaupt die Frage, muss man überhaupt so pressen? Wie viel Ball will Hannover eigentlich haben?
Ja.
Also ich weiß nicht. Ich glaube, das ist schon auch ein Spiel, wo halt auch es immer mehr in diesen Ole Werner-Style reingehen kann. Ja?
Mhm.
Also bisher siehst du Veränderungen im Umschaltspiel, im Pressing. Ja, so. Und aber eigentlich favorisiert er ja schon eine Viererkette und auch Ballbesitz, ja.
Ja.
So.
Ja, und dann werden wir immer besser im Ballbesitz, finde ich.
Ja, und das könnte jetzt halt der nächste Step sein, ne?
Ja.
So, Hannover bietet sich eigentlich dafür an. Als Gegner.
Ja. Sehr gespannt. Sehr gespannt. Ja, wir haben es ja schon mal angerissen. Würdest du denn aufstellungstechnisch irgendwas anders machen?
Eigentlich nicht. Ich glaube, ich würde nichts ändern.
Ja, sehe ich genauso.
Ich finde, da ist jetzt niemand, der von der Bank drängt.
Ja.
Ja.
Da hattest du ja dann auch recht mit dem Regensburg-Spiel. Deine Aufstellung war die Ansage, Aufstellung aus dem Aue-Spiel. Die ist 1:1 genauso gewesen. Ich habe mich da ja dann nur hinten dran gehängt, weil unverständlicherweise Rapp nicht mit dabei war. Nee, ja, ich habe es nur gesagt, weil ich dann gesagt bekommen habe, Rapp ist aber gar nicht dabei. Hab ich gesagt, dann sage ich das, was der Kuhlmann sagt.
Ja.
Aber tipptechnisch war ich näher dran.
Das ist eigentlich nie eine gute Idee,
ja, auch
das so zu machen.
Beim Fußball schon.
Tipptechnisch warst du hattest 3:1 Auswärtssieg getippt. Ich hatte 1:1, was jetzt auch keine absurde Idee war, denn genau vor den Stärken, die Regensburg da auch auf den Platz gebracht hat, hatte ich auch Respekt, deswegen dieser etwas defensive Tipp.
Ja.
Aber der Punkt geht eindeutig an dich.
Ja, der geht an mich, wobei ich mich natürlich über das 3:1 dann in der Tat auch wirklich sehr gefreut hätte. Ich habe dann auch nach dem Spiel postwendend Strafanzeige gegen Veljkovic und Friedl eingereicht, wegen Spielverschiebung. Die haben ganz klar da einfach die Gegner passieren lassen, damit dann noch das 3:2 in letzter Minute fällt. Hat mich dann unterm Strich eine vierstellige Summe gekostet, deswegen, das sollen die Gerichte jetzt entscheiden.
Ja, wer weiß, vielleicht können wir die Bild-Zeitung ansetzen, die wühlt ein bisschen in der Vergangenheit von dem Sing.
Muss doch irgendwo, muss doch irgendwo eine Connection zum Kaffee King sein.
Ja, ja, genau.
Dein Tipp fürs Wochenende, Mann.
Ja, wir wollten das doch eigentlich gar nicht mehr machen.
Ach so.
Wir wollten die doch eigentlich, aber komm, aber ich finde, dieses Mal finde ich's machbar. Ich glaube, dass wir gewinnen.
Ja.
Und ich glaube auch, dass wir 2:0 gewinnen. Ich glaube, wir gewinnen 2:0.
Okay. Ich sage, wir gewinnen 3:1 wieder.
Okay.
Ja, das hat gegen Regensburg gut funktioniert. Ich glaube, das ist in Hannover auch drin. Ich werde da sein und meinen bescheidenen
so,
Teil
dazu beitragen.
Ja, du Arsch.
Gehst du ins Tor oder was?
Ich gehe ins Tor, genau. Das Einzige, was ich kann, was erlaufen, war nie so meine Stärke.
Ja. Der Siegert, der kann kicken.
Ja.
Das wissen wir ja alle noch aus der Bundesliga.
Schön in Seiten aus Siegert. Du, aber ja,
Der Jörg Siegert, das ist ein guter Torwart.
Bevor wir jetzt aber uns und die Hörerinnen und Hörer in die letzte Fußballwoche dieses Jahres entlassen, lass uns doch nochmal eben ganz kurz, wir haben ja gesagt, dass wir nach dem Hannover-Spiel machen wir ja noch eine Analysefolge, ne? Das wird dann Folge 77 sein, aber wir wollen ja auch noch eine Jahreswechselfolge machen, ne? Wo wir so ein bisschen uns um abseitigere Dinge kümmern, ne?
Ja, aber so eher so im Stile einer großen Silvester-Gala, Lachsalven und Juxraketen.
Ja, genau. Florian Silbereisen und Thomas Gottschalk.
Oder so eher so gemütliches Weihnachtsessen mit Klaus Feldmann. Vielleicht so ein paar Gnocchis.
Ja, vielleicht das Beste aus zwei Welten.
Ja.
Gnocchis vor allem. Meine Idee wäre in der Tat aufgreifen,
meinte, was der du... Klaus.
Der Feldmann.
Ja, der Klaus Feldmann.
Wäre in der Tat aufgreifend deine Idee aus der letzten Folge, dass wir schon uns eine Folge vornehmen, wo wir ja mal so das die Hinserie Revue passieren lassen können, ein paar Top-Listen machen können, die wir uns dann ja noch überlegen, was ich eigentlich
Listen schreiben.
Listen schreiben. Was ich eigentlich auch ganz geil fände, wär, also wir machen auf jeden Fall nochmal wieder Hörerfragen und Hörerinnenfragen, oder?
Mhm.
Rufen wir dann irgendwie über Social Media und das Forum, rufen wir dazu nochmal auf irgendwie. Da haben wir in der Vergangenheit auch immer wirklich sehr spannende Ansätze teilweise bekommen. Und was ich eigentlich ganz cool fände, die Idee hattest
gerne
du.
Gerne auch private Sachen, ne?
Ja,
wir,
gerne.
Wir verschicken auch Fotos.
Gerne, ja, total gerne. deine Idee fand ich eigentlich auch ganz, ganz cool irgendwie. Vielleicht lass uns mal einen Weg überlegen, ob nicht Hörerinnen und Hörer uns auch mal irgendwie Audios schicken können. Das finde ich eigentlich eine ganz geile Idee. Da müssen wir mal gucken, wie wir das technisch irgendwie hinbekommen. Aber lass uns das doch mal für die große Silvestergala des Worum Podcasts vornehmen.
Die große Silvestergala, ja. Okay, also ohne, da muss ich wenigstens keine Geschenke kaufen.
Ja, genau, richtig. alles weitere. Nee,
bin ich einverstanden. Live ja, dann, ne? Aus. Über ja. den Jahreswechsel.
Ja, genau, live. Da wird sich meine Frau bedanken. Das nehmen wir uns vor, da gehen wir in die Planung, aber erstmal gibt's noch mal eine reguläre Podcast-Folge zum Jahresabschluss nach dem Hannover-Spiel und dann halt eben die große Folge 78 zum Jahreswechsel, dann halt eben mit üppiger und üppigster Beteiligung all derer, die wollen.
Ja. Und lest bitte auch gerne unsere Kolumne Brille Grün-Weiß, NWZ genau. Online, Nordwestzeitung. Da geben wir uns viel, viel mehr Mühe als hier bei dem Podcast.
Das stimmt. Da müssen wir immerhin schreiben.
Nein, Quatsch. Ja.
Also
genauso wenig.
Schreiben in Anführungszeichen. das werden jetzt
Nein, trotz die ist wirklich gut. Die ist gut.
Ja, das Selbstlob hat uns noch nie geschadet. trotz der sehr gehaltvollen Folge, die wir heute wieder aufs Trapez gebracht haben, einen guten Start in die Woche, einen guten Start in die letzte Werder-Woche dieses Jahres, zumindest mit Blick auf ein anstehendes Spiel. Thomas, mir hat's wieder total Spaß gemacht, dank dir. Und ich gucke sehr zuversichtlich aufs nächste Wochenende.
Das geht mir auch so. Fußball darf ja auch mal Spaß machen.
That's it.
Einen frohen dritten Advent, eine schöne Woche, ein gutes Spiel. Bis dann.
Kommt gut durch. Ciao.